Direkt aus Europa, Nummer 487, Seite B.
Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Endlich getrennt. Meine 40 Jahre mit dem Automobil. Ein Feature von Günter Wessel.
Im Frühsommer 1979 kaufte ich mein erstes Auto. Im Sommer 2018 habe ich mein letztes verschenkt. Ich komme aus einer Autofamilie. Mein Vater war Ingenieur, aber keiner, der sich für Motoren begeisterte. Eher für Brücken und Straßen, für Kanäle, für Tiefbau. Unser erstes Familienauto war ein VW Käfer. 30 PS. Mitte der 1960er Jahre. Mit den typischen seitlichen Ausstellfenstern, die geöffnet wurden, wenn er hinter dem Steuer rauchte.
Ich bin unabhängig, ich bin zeitlich flexibel. Ich habe Kontrolle darüber, wann ich wohin fahren möchte. Bin also von äußeren Bedingungen weitestgehend unabhängig. Ich habe meinen kleinen Kokon, in dem ich meine Privatsphäre habe, ungestört von anderen olfaktorischen, auditiven Reizen. Ich kann meine Umwelt mir selbst gestalten. Das sind viele Vorteile, die, glaube ich, die Leute auch gerne nehmen.
Jens Schade, Verkehrspsychologe an der Technischen Universität in Dresden.
Mein Vater fuhr mit dem Auto ins Büro, kam mittags nach Hause, fuhr nachmittags wieder hin, kam abends nach Hause. Jede Strecke knapp 3 Kilometer. Das Auto war für ihn alternativlos. Und ist es heute noch.
Das Auto ist für mich eine Freiheit.
Die beginnende Motorisierung nach dem Zweiten Weltkrieg war im Grunde auch immer ein Versprechen nach Wohlstand. Und da hat im Grunde so eine Art Demokratisierung eines Luxusgutes stattgefunden.
1968 wird das Auto größer. Der Käfer verschwindet. Stattdessen kommt ein Ford ins Haus. Taunus 17M. Das M steht für Meisterstück. Ob er eines ist, weiß ich nicht. Nur, dass seither immer wieder neue Fords ins Haus kommen. Etwa alle 4 Jahre wiederholt sich ein Ritual. Meine Eltern sitzen am Wochenende im Wohnzimmer, um sie herum Kataloge von Ford. Farben, Sitzpolster. Soll das Dach anders lackiert sein als der Rest des Wagens? Metallic oder einfach? Braucht man ein Autoradio? Dann wird das neue Auto bestellt und das alte beim Händler in Zahlung gegeben. 2 Monate später steht es dann in der Regel vor der Tür. Auf den 17M folgt ein Ford Consul, dann später ein Ford Granada.
Lange Zeit ist das Auto das Gut gewesen, worüber man sozusagen den Wohlstand mitgeteilt hat, ganz klar. Das Auto musste auch immer größer werden, es durfte nicht kleiner werden.
Und dann steige ich ein und mach mich breit in dir. Und dann fühle ich mich wieder so ganz bei mir. Du, seit du bei mir bist, finde ich auch nachts wieder Ruhe. Denn die Karre meines Nachbarn ist nicht so schnell wie du.
Warum fahren denn so viele Menschen Autos? Weil eben tatsächlich schon seit den 20er Jahren, den 30er Jahren die Idee für eine moderne, zukunftsfähige Stadt eben diese Trennung der verschiedenen Bereiche vorsah. Wohnen, Arbeiten, Leben sollte möglichst räumlich getrennt sein.
Andreas Knie, Sozialwissenschaftler am Wissenschaftszentrum Berlin.
Am 27. April 1974 lässt die Stadt den schönsten ihrer 3 erhaltenen Wassertürme aus dem 19. Jahrhundert sprengen. Er steht der modernen Stadt im Weg.
Der Wasserturm wurde abgerissen, weil er im Weg war. Das war doch so ein Klotz. Der brauchte man nicht mehr.
Mein Vater, Wilhelm Wessel, war damals Leiter des Krefelder Tiefbeamtes und unter anderem für den städtischen Straßenbau verantwortlich. Der Wasserturm weicht einer Schnellstraße.
Gab es 1950 in Deutschland 518.000 private Pkw, stieg deren Zahl bis 1960 auf knapp 4,5 Millionen. Bis weit in die 1950er Jahre dominierte das Fahrrad den städtischen Verkehr. Das änderte sich innerhalb der nächsten 15 Jahre. 1965 gab es bereits mehr als 9 Millionen private Autos, 1970 schon über 13 Millionen. Heute benutzen die knapp 83 Millionen Deutschen mehr als 46,5 Millionen Autos.
Die Raumerschließung, die Beweglichkeit der Gesellschaft war dringend erwünscht. Die Menschen wollten es. Sie wollten dann ihr eigenes Häuschen haben mit einem eigenen Gärtchen.
Busanschlüsse, Fehlanzeige oder nur einmal die Stunde. Zwei große Supermärkte mit größeren Parkplätzen. Was praktisch war. Hinfahren, alles einladen, fertig. Erst schließt der kleine Lebensmittelladen, dann das Käsegeschäft, zuletzt der Metzger. Mitte der 1970er Jahre wird auch die Blumenthalstraße ausgebaut. Mein Vater ist für Bau und Planung verantwortlich.
Die Innrathausstraße war viel zu schmal. Da konnte man nicht mehr fahren. Und die Blumenthalstraße war dafür eine Entlastung. Das war eben praktisch. Da war man mächtig stolz drauf, dass wir so eine schöne Straße im Bogen gebaut haben. Mit Blumen, mit Bäumen. Das weiß ich noch.
Heute staut sich auf beiden Straßen der Verkehr. Und für Fußgänger ist die schöne Straße auf einem kilometerlangen Stück nur an zwei Ampeln und über eine elegant geschwungene, aber sehr steile Fußgängerbrücke zu überqueren. An anderen Stellen versperrt ein Metallzaun den Weg. Deshalb fuhren nach dem Bau der Straße meine Eltern die knappen 500 Meter zu ihrer Kirche nun sonntags mit dem Auto.
Keine Stadt sollte weiter als 15 Kilometer von der nächsten Autobahnauffahrt entfernt sein. Deshalb umfasst das deutsche Autobahnnetz heute 13.009 Kilometer, was knapp der Strecke von Lissabon nach Wladiwostok entspricht.
Und ich? Ich fuhr die meiste Zeit Fahrrad. Es passt. Die Entfernungen sind ja nicht groß. 2,7 Kilometer in die Schule, 1,5 zum Sportverein, 3 zum Bahnhof. Zu weit entfernten Freunden sind es vielleicht 5 Kilometer. Keine Alltagsstrecke ist länger als 8.
Wir haben in Deutschland 11% Radverkehrsanteil. Das heißt, jede 10. Strecke wird mit dem Rad zurückgelegt. In den Niederlanden ist es 3-mal so viel. Das sind 30% Radverkehrsanteil.
Stefanie Krone, Pressesprecherin des ADFC, des Allgemeinen Fahrradclub Deutschlands.
Mit 18 Jahren mache ich den Führerschein. Das gehört dazu. Und das Leben ändert sich. Mein Vater ist großzügig. Wenn ich sein Auto nutzen möchte, bekomme ich die Schlüssel. Der Vorteil? Ich trinke über Jahre hinweg kein Alkohol. Der Nachteil? Ich fahre bald auch die kürzeste Strecke mit dem Auto. Einen knappen Kilometer bis zu einem Freund, anderthalb zum Sportverein.
Wir haben ja im Moment die Situation in Deutschland, dass geradezu irrsinnig viele kurze Strecken in den Städten mit den Autos zurückgelegt werden. 40 Millionen Fahrten am Tag, unter 2 Kilometer, jeden Tag.
Das Auto bedeutet Freiheit. Obwohl ich dieselbe Freiheit auch mit dem Fahrrad genießen kann. Aber irgendetwas fühlt sich anders an. Führerschein und Autofahren sind das Synonym fürs Erwachsenwerden. Mein erstes eigenes Auto kaufe ich dann 1979. Einen gebrauchten VW Käfer. Baujahr 1970. Ich fahre mit dem Auto nach Schweden. Andere Freunde reisen nach Portugal, Griechenland oder bis in die Türkei. Ich ziehe zum Studium nach Aachen, benutze meinen Käfer für Fahrten nach Belgien und Holland oder auch zu meinen Eltern. Lange fahre ich ihn nicht. Und ich steige wieder auf das Fahrrad um. Doch wirklich aus dem Auto auszusteigen fällt schwer, denn es gibt immer genug Gründe, ein Auto zu besitzen. Die Großeinkäufe für die Familie, das Cello der Tochter, das Kaninchenstreu aus dem Bau, die Bierkästen vom Getränkemarkt.
Die wahre Volksgeschichte Wiens ist die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel. Wir halten bei 39% aller Alltagswege, die mit den Öffis zurückgelegt werden,
sagt die ehemalige grüne Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou. In ihrer Amtszeit wurde in der österreichischen Hauptstadt die Jahreskarte für die öffentlichen Verkehrsmittel radikal verbilligt.
In Wien kostet die Jahreskarte 365 Euro. Das heißt, um 1 Euro pro Tag kann man eines der dichtesten Öffinetze, die es weltweit gibt, nutzen.
Obwohl inzwischen mehr als jeder zweite Wiener öffentliche Verkehrsmittel nutzt, ist auch dort das private Auto immer noch vorherrschend. Was helfen könnte, was vielen Städten helfen könnte, ist unbeliebt. Eine City-Maut. Das Autofahren in Innenstädten mit Gebühren belegen.
Ich kenne keine andere Maßnahme, die in der Lage ist, solche substanziellen Verkehrsrückgänge herzustellen wie diese eine,
sagt der Dresdner Verkehrspsychologe Jens Schade.
Die Städte, die das bisher gemacht haben, die haben tatsächlich damit auch Erfolge. Also zum Beispiel das Geld, was in Stockholm oder auch in London erwirtschaftet wird, das geht in die Förderung des öffentlichen Verkehrs.
Mich brachte etwas anderes endgültig vom Auto weg. Ich hatte im Straßenverkehr immer zwei Ängste. Angefahren zu werden oder jemanden anzufahren.
9. Juli 2017. Aus dem Polizeiprotokoll, Akte 086-17-000-3943-9.
Bei Eintreffen der Beamten war die Unfallstelle bereits geräumt. Nach erfolgter Belehrung machte 02 folgende Angaben zum Sachverhalt. Genau könne er sich an den Unfallhergang aufgrund des Sturzes nicht mehr erinnern. Er befuhr die K6903 aus Richtung Teltow kommend in Richtung Ludwigsfelde. Auf Höhe der Unfallstelle sah er noch den 01 entgegenkommen und versuchte zu bremsen. Weiter konnte der 02 nichts dazu sagen.
02 bin ich. Unterwegs an diesem Sonntagnachmittag mit dem Rennrad in Brandenburg. Leicht verletzt heißt, sehr viel Glück gehabt. Eine Gehirnerschütterung, eine stark blutende Wunde am Arm, die geklebt werden kann, Prellungen am Oberkörper und an den Beinen, Zerrungen am Oberkörper, Röntgen und Ultraschall ergeben, keine Brüche, keine inneren Verletzungen. Der Fahrradhelm ist oberhalb der linken Schläfe geborsten. Das Rennrad, Gabelbruch, Lenkerbruch, Bremshebel geborsten, Schlauch beim Aufprall geplatzt. Der Autofahrer 01 hatte mir die Vorfahrt genommen.
Seit 1950 sind mehr als 778.000 Menschen auf deutschen Straßen gestorben und mehr als 31 Millionen Menschen verletzt worden.
Mein Unfall im Jahr 2017 war einer von 2,64 Millionen, die die Polizei registrierte. Und ich war eine der dabei knapp 400.000 verletzten Personen. Wäre ich minimal schneller unterwegs gewesen, hätte mich das Auto frontal gerammt. Dann wäre ich vielleicht einer der 66.000 Schwerverletzten oder gar einer der 3.180 Verkehrstoten. Allerdings nur, wenn ich innerhalb von 30 Tagen nach dem Unfall gestorben wäre. Wer länger lebt, fällt aus der Verkehrsstatistik raus. Im Laufe der letzten Jahre habe ich gemerkt, dass ich kein Auto brauche. Dass ich genauso gut oder besser durch die Stadt komme, dass ich das S-Bahn-Fahren zwar nicht liebe, ich da aber Zeitung oder ein Buch lesen kann und mitunter sogar mit jemandem in Kontakt komme. Und wenn ich nicht in der S-Bahn sitze, dann auf dem Fahrrad. Mein Vater stieg ein ins Auto, baute Straßen und glaubte an die autogerechte Stadt.
Das Auto war damals natürlich noch frisch und jeder wollte es haben. Es wurde viel gebaut und der Verkehr, der kam.
Er besitzt heute, 95-jährig, immer noch eines, auch wenn er seit 10 Jahren nicht mehr damit fährt. Dafür seine Pflegekraft.
Warum ich ein Auto habe? Weil ich es einmal habe.
Ich bin ausgestiegen und möchte mehr sichere Infrastruktur für Radfahrer. Ob meine Kinder jemals einsteigen?
Ich brauche einfach keinen Führerschein. Ich bin in Berlin, ich wohne in einer Großstadt. Man kommt hier überall super mit Bus und Bahn und Fahrrad hin. Und auch wenn man irgendwie wegfahren will, sind die meisten Orte super mit Bus oder Bahn erreichbar. Ich brauche kein Auto und dann kommen die ganzen ökologischen Gründe dazu.
Jakob Wessel, 19 Jahre, Student.
Ich habe im Sommer 2018 mein letztes Auto verschenkt. An Menschen, die glauben, weiterhin eines besitzen zu müssen. Was nicht abwertend oder böse gemeint ist. Sonst hätte ich es auch nicht verschenkt. Nun steht es da, etwa 26 von 31 Tagen im Monat vor deren Haus herum. Denn auch die neuen Besitzer fahren eigentlich lieber Fahrrad.
SWR 2 Wissen.
Ich habe eine vorbildliche Salafistin gespielt,
schreibt eine Frau, die wir Anna Novakova nennen. kommt aus Tschechien und hat ein paar Semester in Bayern studiert. Im Nebenjob arbeitete sie als Scheinsalafistin für den bayerischen Verfassungsschutz. Als Vertrauensperson, abgekürzt V-Person oder V-Frau, spionierte sie Moscheen aus.
V-Leute, die zwielichtigen Helfer des Rechtsstaats, von Josef Römel.
V-Leute, das sind Personen, die im Auftrag des Verfassungsschutzes und der Polizei gegen Geld extremistische und kriminelle Milieus ausspionieren. Doch immer wieder sorgen sie für Skandale. Ob sie in der islamistischen, der linksextremen oder der Neonazi-Szene unterwegs sind, immer wieder werden Fälle von V-Leuten bekannt, die eigene Ziele verfolgen, ein doppeltes Spiel treiben oder unzureichende Informationen liefern. 2013 kommt Anna Novakova nach Regensburg, belegt an der dortigen Universität das Fach Deutsch-Tschechische Studien. In dieser Zeit interessiert sich die gebürtige Tschechin für Islamismus. Ihre Forschungsneugier treibt sie in Moscheen. Es gibt Fotos aus dieser Zeit. Anna Novakova vor einer Salafisten-Moschee in München neben einer Frau im Niqab, ein Schleier mit Augenschlitzen. Wir machen diese Muslima ausfindig. Sie bestätigt, Novakova sei in ihrer Moschee zum Islam konvertiert. Von ihrer Arbeit für den Verfassungsschutz habe man nichts geahnt. Beim bayerischen Verfassungsschutz lief sie unter dem Decknamen Maya. Sie bekam mehrere tausend Euro insgesamt. Unsere Recherchen zeigen, dass sie sich dem Verfassungsschutz selbst angedient hat. Verfassungsschützer in anderen Bundesländern sind in solchen Fällen eher zurückhaltend. Stuttgart, Herbst 2020. Besuch beim Verfassungsschutz in Baden-Württemberg. Dort ist Beate Bube seit 2008 Präsidentin. Wir treffen sie in einem Konferenzraum, kurz vor dem zweiten Corona-Lockdown.
Sie sollten froh sein, Herr Römel, dass wir das heute überhaupt machen.
Ja, vielen lieben Dank.
Also überhaupt einmal zu dem Thema und überhaupt zu diesem vorletzten Werktag vor dem nächsten Lockdown mit restriktivsten und Zugangsbeschränkungen zu unserem Haus.
Am Tisch sitzt auch eine Mitarbeiterin des Verfassungsschutzes, die ihre Stimme nicht im Radio hören will. Aber wir dürfen etwas über ihre Rolle sagen. Sie war jahrelang zuständig für die Betreuung der V-Leute. Viele hat sie schon kommen und gehen sehen. Fast mütterlich, so der Eindruck, hat sie sich um die V-Leute gekümmert. Zum Abschied gab es manchmal kleine Geschenke, eine Handtasche zum Beispiel. Eine andere Person sei sehr glücklich gewesen über eine Modelleisenbahn. V-Leute seien wichtig für den Verfassungsschutz, ergänzt Präsidentin Beate Bube.
Wir haben einen gesetzlichen Auftrag, extremistische Organisationen zu beobachten. Und natürlich sind das Organisationen, die entweder vollständig, wie wir sagen, clandestin sozusagen im Geheimen operieren und als Organisation an sich überhaupt nicht auftreten, oder Gruppierungen, die eben nur sehr bewusst Teile der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Und an diese Informationen kommt man in aller Regel nur heran, wenn man eben mit nachrichtendienstlichen Mitteln arbeitet. Und da ist eben das Einsetzen von V-Personen eines dieser Möglichkeiten, die uns der Gesetzgeber zur Verfügung stellt.
Ob die Präsidentin jemals einem V-Mann oder einer V-Frau begegnet ist? Ihre Mitarbeiterin sagt, da passen wir schon auf, dass das nicht passiert, Frau Bube. Trotzdem weiß die Präsidentin natürlich, wer für ihr Amt arbeitet. Sie muss jede Zusammenarbeit genehmigen. Normalerweise gehe der Verfassungsschutz auf potenzielle V-Personen zu, sagt Bube. Wie das im Detail geschieht, lässt sie offen. Aber ein Punkt ist ihr wichtig, dass sich jemand andiene, wie im Fall Anna Novakova, das sei eher unüblich.
Gerade die Motivation ist insbesondere in den Fällen kritisch zu hinterfragen, wenn es sich um sogenannte Selbstanbieter handelt. Insoweit wären doch erhebliche Zweifel an der persönlichen Eignung angezeigt. Es kommt jetzt nicht darauf an, möglichst viele, viele V-Leute zu haben, sondern eben wertige Informationen zu gewinnen.
Horst Arnold war früher Staatsanwalt, hat selbst Ermittlungen rund um das Milieu von V-Leuten erlebt. Der SPD-Politiker will erreichen, dass die Arbeit von V-Leuten in Bayern besser überprüft wird. Auch aus welcher Motivation heraus sie für den Verfassungsschutz tätig werden.
Warum, weshalb, was steht dahinter, was ist an der Biografie sozusagen erstaunlich oder beachtenswert? Und das muss das tägliche ABC sein im Umgang mit solchen VPs. Das muss auf Herz und Nieren geprüft sein, bevor so eine VP-Zusage erfolgt.
Horst Arnold sitzt im parlamentarischen Kontrollgremium des Landtags. In diesen Gremien überwacht eine Handvoll Parlamentarier auf Landes- und Bundesebene die Arbeit der Nachrichtendienste. In regelmäßigen Abständen befragen Parlamentarier die Abgesandten der Sicherheitsbehörden. Die Sitzungen sind geheim. Und die Abgeordneten haben nur eingeschränkte Kontrollmöglichkeiten. Brisante Informationen bekämen sie vor allem aus der Presse. Das sagt der Rechtswissenschaftler Professor Christoph Gusi von der Universität Bielefeld.
Sagen wir es mal so, es gibt durchaus Leute, die also die Kontrollgremien in diesem Zusammenhang für wenig sinnvoll halten.
Dabei ist politische Kontrolle wichtig, um Wildwuchs zu bekämpfen und letztlich zu erfahren, wie gut V-Leute wirklich arbeiten. Der Rechtswissenschaftler Christoph Gusi saß auf Bundes- und Landtagsebene in mehreren Untersuchungsausschüssen, die sich mit dem NSU, dem sogenannten nationalsozialistischen Untergrund, beschäftigten. Unter den Augen von V-Leuten geschah eine rechtsextreme Mordserie in Deutschland. Die Sicherheitsbehörden seien an der Nase herumgeführt worden, sagt Gusi.
Das bedeutete also im Klartext, dass die V-Leute hier also eine Art Doppelspiel spielten, so wie Doppelagenten in Spionageromanen, was dann wiederum zur Folge hatte, dass der Verfassungsschutz zum Teil Informationen entweder bekam, die unseriös waren, oder aber Informationen nicht bekam, die notwendig waren.
Haben die Verfassungsschutzämter aus dieser NSU-Erfahrung ihre Lehren gezogen? Im Verfassungsschutz Baden-Württemberg zeigt uns Präsidentin Beate Bube ein Papier der Ständigen Konferenz der Innenminister der Länder aus dem Jahr 2012. Dort steht, dass Verfassungsschutzämter bundesweit transparenter arbeiten wollen. Der Einsatz und die Führung von V-Personen sei einer engen Kontrolle zu unterziehen, heißt es. Bube sagt, man habe auch die Rolle des sogenannten V-Mann-Führers angepasst, also jener Person im Verfassungsschutz, die zum Spion Kontakt halte. Alle 5 Jahre werde dieser V-Mann-Führer ausgetauscht.
Vertrauensperson heißt letztlich immer auch Beziehungsarbeit. Ich habe eine Beziehung, die gestaltet sein muss zwischen dem V-Mann-Führer und der V-Person, die von einem Vertrauen geprägt ist, aber auch von einer professionellen Distanz. Und wenn dieses Näheverhältnis zu eng wird, und das kann natürlich entstehen, wenn die Zusammenarbeit sehr, sehr lang dauert, dann hat man diese Regelung geschaffen.
Ein weiterer wichtiger Punkt sei Freiwilligkeit. Wer nicht freiwillig für den Verfassungsschutz arbeite, der liefere möglicherweise falsche Informationen, sagt Präsidentin Bube. Druck bei der Anwerbung solle auf keinen Fall ausgeübt werden. Aber lässt sich das immer umsetzen? Der Bielefelder Rechtswissenschaftler Gusi hat von unterschiedlichen Seiten gehört, dass Geheimdienste Angebote machen. Zum Beispiel, dass negative Konsequenzen ausbleiben würden, wenn man für den Dienst arbeite.
Etwa hier in der Einstellung von Strafverfahren oder zumindest dem Liegenlassen von Strafverfahren oder eben ausländerrechtliche Maßnahmen hier in dem Zusammenhang eine Rolle spielen können. Von daher ist also hier es durchaus möglich, dass sowas existiert.
Ähnliches berichten uns auch Geheimdienstexperten und Anwälte. Nachrichtendienste wollen sich ungern in die Karten schauen lassen. Andererseits setzen sie in Deutschland zunehmend auf Transparenz, wollen ihre Arbeit, so der Eindruck, möglichst positiv bewerben. Passt das zusammen? Geheimdienste und Transparenz? Was ist, wenn die V-Leute eben doch Grenzen überschreiten? Und müssen Sie das sogar? Verfassungsschutz Baden-Württemberg, am Tisch mit Präsidentin Beate Bube und ihrer Mitarbeiterin, die früher V-Leute betreut hat. Die Mitarbeiterin sagt, in den meisten Fällen laufe die Zusammenarbeit hervorragend. Das öffentliche Bild der V-Leute sei vollkommen verzerrt durch einige wenige, die die Öffentlichkeit suchten. Präsidentin Beate Bube nickt zustimmend. Immer wieder hört sie die Kritik, der Staat dürfe nicht mit Extremisten kungeln und es könnten doch Beamte die Arbeit der V-Leute übernehmen. Das hält Bube aber für wenig hilfreich.
Insbesondere auch im Bereich des internationalen Extremismus und Terrorismus würde man sehr schnell an Grenzen stoßen, was Sprachkenntnisse angeht, was einfach die Möglichkeit des Einschleusens in entsprechende Gruppierungen eines Beamten angeht.
Beate Bube liegt viel daran zu belegen, dass der Verfassungsschutz und auch die V-Leute gute Arbeit leisten. Und doch stoßen Geheimdienste hier an ihre Grenzen, weil sie eben nicht alles öffentlich sagen und öffentlich belegen können, sagt der Rechtswissenschaftler Christoph Gusi.
Das Grundproblem bei der Verzerrung des Bilds der Nachrichtendienste liegt darin, dass diese Nachrichtendienste einerseits geheim arbeiten, andererseits dann aber auch ihre Erfolge nirgends in der Öffentlichkeit präsentieren können. Das heißt im Klartext, wenn der Nachrichtendienst einen Erfolg hat, dann schmücken sich damit andere Behörden. Hatte er einen Skandal, dann kommt es an die Öffentlichkeit und der Nachrichtendienst steht am Pranger.
Letztlich braucht es verlässliche, aufmerksame und engagierte Politiker in den parlamentarischen Kontrollgremien. Personen, die sich mit Geheimdienstarbeit identifizieren können, aber dennoch kritisch sind. Sicherheitsbehörden müssen verstärkt dazu gebracht werden, dass sie mehr preisgeben in diesen Gremien. Auch über das, was schiefläuft, um dann Probleme aufzuarbeiten. Parlamentarier in diesen Ausschüssen sind zur Geheimhaltung verpflichtet, aber sie können internen Druck auf die Verfassungsschützer ausüben und hartnäckige Fragen stellen, wenn sie merken, dass etwas falsch läuft mit den V-Personen.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishiikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 486. In Nummer 486 sind 2 Tonaufnahmen vom 6. Oktober 2020 zu hören. Die eine ist vom Südwestrundfunk und die andere vom Deutschlandfunk. Die eine ist vom Nachmittag und die andere vom Abend. In der vom Dienstagabend wird in der 47. Sekunde der 29. Minute von Seite A eine Stadt am Neckar erwähnt, die 40.000 Einwohner hat und Sitz eines katholischen Bischofs ist. Der Name dieser Stadt wird mit 2 T's geschrieben, sodass man gleich sieht, dass das ein kurzes O ist. Wer aber nicht genau hinsieht, verwechselt sie schon mal mit einer Stadt mit langem O, die mit oder ohne H geschrieben wird. Die eine liegt an der Tauber, die andere an der Fulda. In der Tonaufnahme vom Nachmittag geht es in der Sendereihe Leben um die Jugendweihe, die für Jugendliche, die weder evangelisch noch katholisch sind, die Konfirmation bzw. die Firmung ersetzen kann. Dass man mit 18 Jahren erwachsen ist und wählen darf, wird nicht besonders gefeiert, aber mit 14 Jahren ist man kein Kind mehr und das will man feiern. Auf die Konfirmation und die Firmung muss man sich vorbereiten, aber zur Jugendweihe kann man auch gehen, ohne erst an einem Vorbereitungskurs teilzunehmen. Aber für viele ist der Vorbereitungskurs wichtiger als die Feier. Wichtig sind aber auch die Geschenke zur Feier des Tages von den Verwandten. Ein Mädchen weiß schon, dass sie mit ihrem Bruder zusammen von ihrer Tante und ihren Eltern eine Auslandsreise und von den anderen Verwandten Geld geschenkt bekommt. In Ingelheim am Rhein findet der Kurs samstags morgens in einem einfachen Seminarraum statt. Die Jugendlichen werden da von ihren Eltern hingebracht. Den Kurs leitet Herr Eggert. Er stellt sich den Kursteilnehmern erstmal vor und sagt, dass er verheiratet ist und zwei Kinder hat. Er übt mit den Jugendlichen Umgangsformen und bringt ihnen Verhaltensregeln und Höflichkeit bei. Das ist eine von 10 Veranstaltungen, in denen sich die Jugendlichen in dieser Gruppe ein Jahr lang auf die Jugendweihe vorbereiten. In diesem Kurs sind 6 Mädchen und 6 Jungen. Er bittet je ein Mädchen und einen Jungen, sich einander gegenüber hinzustellen und gegenseitig ihre Haltung zu beschreiben. Dann sollen sie sich in die Augen schauen. Sie sollen sich bewusst werden, was für ein Mensch sie sind und wie sie auf andere wirken. Ein anderes Thema ist, wie man sich bei Tisch benimmt. Wenn man in einem guten Restaurant mehrere Gänge zu essen bekommt, liegen die Bestecke für alle Gänge von Anfang an neben dem Teller, an dem man erkennt, wo man sich hinsetzen soll. Dann nimmt der Kellner diesen Teller weg und stellt einem den Teller mit der Vorspeise hin. Um die zu essen, verwendet man das Besteck, das rechts bzw. links vom Teller ganz außen liegt. Nach jedem Gang lässt man das Besteck auf dem Teller liegen. Das wird dann mit dem Teller vom Kellner abgeräumt. Für ihren Vorbereitungskurs machen die Jugendlichen selber Vorschläge und sie bekommen auch eine Liste und wählen aus, was sie besonders interessiert. Dazu gehören auch gemeinsame Besuche in einem Fernsehstudio, im Landtag oder in einem Kletterpark. Der Landtag ist das Parlament des Landes und da können Sie bei einer Landtagssitzung zuhören und dann mit einem Landtagsabgeordneten darüber sprechen, worum es in der Sitzung gegangen ist. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts war es selbstverständlich, dass jeder Jugendliche zur Konfirmation oder zur Firmung ging, wie es auch selbstverständlich war, dass jeder evangelisch oder katholisch getauft war. Dann hat sich das allmählich geändert, weil viele nicht mehr mit allem einverstanden waren, was die Kirche von ihnen verlangte. Es kam zu Abspaltungen und diese Gruppen haben sich dann zu freireligiösen Gemeinden vereinigt. Wenn man von der Jugendweihe spricht, denken die meisten Deutschen an die DDR, weil da ab 1955 alle Jugendlichen zur Jugendweihe gehen sollten. Da gelobten sie als gute Staatsbürger der DDR, für den Sozialismus zu arbeiten und zu kämpfen. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 486. Danke.